So, ihr Lieben, wir können starten zu einem Abend, den ich angekündigt habe als einen außer der Reihe. Ist er sicherlich, kann man ja wohl sagen, wenn ein lieber Freund von sehr weit her, man könnte fast sagen von der anderen Seite der, schon fast von der anderen Seite der Erde, unseres Globus aus Kanada kommt, aus dem westlichen Kanada. Ja, alles, was man so akademischerweise vorstellt, werde ich jetzt unterlassen, da das nämlich alles auf dem Programm schon gestanden hat und Sie gelesen haben. Und an solchen Abend soll man nicht mit Wiederholungen belasten. Ich möchte stattdessen lieber was ganz Privates zu unserem heutigen Referenten sagen. Man könnte sagen, ja, petzen. Ich kenne ja jetzt nicht das Wort petzen, das kann ich jetzt nicht brauchen. Es wird heute Abend nicht nur um, wie angekündigt, indische, fernöstliche Philosophie gehen, sondern es wird auch um Meditation gehen. Und dazu will ich verraten, dass unser Referent eben noch direkt vorher meditiert hat. Ja. Also, er wird nicht darüber reden, er macht sowas sogar. Das macht ihn mir ja geradezu unheimlich fremd, weil ich mache immer nur Mittagsschläfchen, ich mache keine Meditation. Aber hier redet jemand durchaus nicht nur über etwas, sondern über das, worüber er heute Abend reden wird, das praktiziert er auch. Zweitens, noch eine zweite sehr private Bemerkung, dass Michael heute Abend hier ist, das ist eigentlich die Folge von so etwas, was man eine Liebe auf den ersten Blick nennen kann. Das ist allenfalls wenig übertrieben, also ein bisschen vielleicht schon, aber wir haben uns im vergangenen Jahr in Mexiko kennengelernt, auf dem 15. Internationalen Kongress zur philosophischen Praxis, und da hatte es auch noch so im Vorfeld ein Seminar gegeben, das ich dort gab, so zwei, drei Tage lang, glaube ich. Und da war Michael dabei. Und das war, also ganz rasch haben wir das festgestellt, also ich würde schon fast sagen, doch ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, schon so der Augenkontakt. Ich hatte immer das Gefühl, da ist einer, der versteht sogar, was ich sage. Und das ist, wie viele wissen, das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl. Also könnt ihr, da ist das Verlieben sozusagen schon gar nicht mehr ausreichend. Ja, Heinrich, du musst doch hier drunter durchgehen, ne? Findest du schon noch. Ja, gehen wir durch. So, das ist genug. Dann möchte ich aber nicht nur Ihnen vorgestellt haben, ich wollte noch sagen, heute ist ein besonderer Dank an einen Teilnehmer fällig, nämlich an die junge Frau hier vorne, an die Laura. Denn die hat sich sehr ins Zeug gelegt und hat zunächst einmal übersetzt. Ich meine, dass er
einmal, Deutsch zweimal, kann. Dreimal.
Ja. Ja. Und da haben wir es gemeinsam miteinander besprochen und so. Also, er hat jetzt die gute Ausrede, wenn irgendwas nicht verstanden wird, dann ist sie schuld.
Ja, ja.
Ja. Gut, also, ja, du hast die Redezeit. Ich bedanke mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr darauf, dass du hier bist und dass du jetzt redest. Bitte schön.
Okay. Thank you. Before I begin, very briefly, I would like to say in English how much I appreciate being invited here.
Ja, bevor Professor Picard anfängt, möchte er sagen, wie sehr er es toll findet, dass er hier sein darf, dass wir alle hier sind und dass er sich darauf sehr freut.
It's a great honor, and there's, I felt so much support, I got so much help here. I wanted to do this in English. They made me do it in German.
Soll ich das übersetzen?
But it was, I was, you know, afraid at first, but I'm very glad to do this, and I hope you understand. So thank you very much, Garrett, and thank you so much to Laura, who did so much work.
Very welcome, yeah.
Okay. How about Bewusstsein und Realität, die Frage der Idealismus in der frühen indischen Philosophie. Gewöhnlich wird die frühe indische Philosophie als überwiegend idealistisch eingeschätzt. zwar konnte sich auch eine materialistische Philosophie immerhin für eine Weile entwickeln und umfasst die Geschichte des logischen Realismus einige Jahrtausend. Dennoch ist man sich weitgehend einig. Die vorherrschende Richtung des indischen Denkens war stets idealistisch. Ich werde diese wenige umstrittene Tradition meinerseits zunächst einmal nicht in Frage stellen. So ist auch nicht etwa mein Anliegen, jene Kultur oder die Jahrtausende umfassende Tradition indischen Philosophierens völlig neu zu interpretieren. Dafür ist die indische Philosophie viel zu vielfältig und vielgestaltig. Vielmehr würde ich mich ausschließlich mit der Interpretation bestimmter frühen Texte befassen, also damit, was diese Texte sagen und was sie für uns heute bedeuten könnte. Die Texte, die ich zu untersuchen habe, stammen großenteils entweder aus der Suttanta Pitaka des Pali Kanons, der die Predigten und Diskurse von Siddhartha Gautama, dem Buddha, und seine ersten Anhänger enthält, oder aus den Upanishaden, die in den Jahrhunderten vor und um die Zeit des Buddhas in Sanskrit geschrieben wurden. So werde ich also nicht auf die Vielzahl nachfolgender Traditionen eingehen, die aus diesen frühen Texten hervorgehen, wie die verschiedenen Formen des Mahayana-Buddhismus oder die zahlreichen orthodoxen Schulen des Hinduismus, die später jene ursprünglichen Quellen überlagerten. Idealismus ist ohne Zweifel auch in diesen Traditionen zu entdecken. Aber ich werde mich ganz auf jene Ursprünge konzentrieren. Also auf die genannten alten Texte und darauf, was diese Texte uns heute sagen können. Zuerst einmal werde ich erklären, was ich unter Idealismus und Realismus verstehe. Um es kurz zu fassen, für den Idealismus bestimmt unser Denken unsere Realität, während für den Realismus die Wirklichkeit unserer Denken bestimmt. Ich werde in einem ersten Teil erklären, was mit all dem gemeint ist. Im zweiten Teil, basierend auf bestimmte Lehren und Schulmeinungen, werde ich zeigen, warum diese frühen indischen Philosophien idealistisch zu sein scheinen und wie dieser frühe indische Idealismus sich darstellt. Ich gebrauche hier für den Begriff der Lehren den Ausdruck Leitmotiv, weil wir es in diesem sehr frühen Text nicht mit logischen Argumenten zu tun haben, sondern mit erklärenden Gesten, die manchmal eher bildhaft als wörtlich zu verstehen sind. Daher ist es mein Ziel, in diesem zweiten Teil die frühe indische Philosophie mehr oder weniger konventionell vorzustellen, was zunächst wenig Raum für die Tradition des Realismus zu lassen scheint. Drittens würde ich mich auf zwei kurze, aber bemerkenswerte alte Texte beziehen, die nach den üblichen Einschätzungen die Grundlage für eine idealistische Interpretation zu bieten scheinen. Genau diese idealistische Auslegung in Wahrheit aber unterwandern. Das heißt, ich werde zeigen, dass sich darin in jedem Fall etwas sehr Schlichtes und zugleich Bemerkenswertes aufwiesen lässt. Dass sich mit den idealistischen Annehmen über das Bewusstsein gerade nichts ohne weiteres in Übereinstimmung bringen lässt. Was aber nicht heißt, die alten Autoren dieser Texte seien Realisten im heute gängigen Sinn gewesen. Übrigens, ganz einerlei, ob sie selbst sich nun einen Idealisten oder einen Realisten nennen, oder ob sie weder zum einen noch zum anderen neigen, als idealistisch gesonnener Mensch werden sie im Folgenden den realistischen Ansichten folgen können, ohne ihrer Seele Schaden zu nehmen. Und umgekehrt. Lassen Sie sich einfach einmal darauf ein. Über Idealismus und Realismus. Bevor ich nun damit beginne, möchte ich einige Verständnisvorschläge für die beiden Begriffe in groben Zügen anbieten. Was nötig ist, weil solche Begriffe notorisch mehrdeutig sind und sehr Verschiedenes bedeuten können. Der Idealismus beruht auf der Überzeugung, es sei das Denken, das unser Bild der Welt prägt.
Unser Denken. Unser Denken. Bestimmt die Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit.
Danke. Nicht denken. Die Welt, wie sie uns erscheint, ist insofern eine Projektion des Bewusstseins. Ist dessen Erscheinungsbild, salopp formuliert, unsere Welt ist unser Kopfgebild. Diese Auffassung nach gilt, sein bedeutet, wahrgenommen zu werden. So viel zunächst zum metaphysischen Idealismus. Kant beispielsweise denkt idealistisch in Bezug auf Raum und Zeit, wenn er erklärt, dass diese a priori nichts als die Anschauungsformen des Bewusstseins sind und unserem Denken zu kommen, und nicht der physischen Welt, obwohl es für gewöhnlich so scheint. Schopenhauer verteidigt den Idealismus, indem er behauptet, als eine Wahrheit, die für jedes lebende und wissende Wesen gilt, dass die Welt meine Vorstellung ist. Hegel ist ein Idealist, indem er sagt, der Geist enttäusche sich zwar auch in die Natur, doch um sich zu finden, bedarf er des weltgeschichtlichen Prozesses, an dessen End oder Hochpoint der Geist vom Geist Menschen erfasst und begriffen wird.
Ja. Hegel ganz kurz, aber Hegel bin ich ja einschlägig zuständig. Den Satz mal ganz kurz. Also ja. Hegel ist Idealist in dem Sinne, dass er meint, der Geist habe sich objektiviert, sage ich mal, oder sei zur Erscheinung gekommen in dieser Welt. In der Natur. Aber begriffen werden als dieser Geist kann er nur von einem Geist, also von uns. Also man kann sagen, der Geist hat diese Welt geschaffen, aber in uns wird er gleichzeitig begriffen. Das ist eine stark idealistische These. So. Okay. Okay. Das erste war Immanuel Kant, dann Schopenhauer, dann Hegel. So. Okay. Sorry.
No, dies wiederum entspricht dem mystischen Sprichwort aus dem Hadith Qudsi: Ich war ein geborgener Schatz und ist und sehnte mich danach, verstanden zu werden, also schuf ich die Welt, um in ihr erkannt zu werden. Wenn jemand also ein Theist ist und die Welt als eine Schöpfung oder Projektion im Geist Gottes betrachtet, oder den Raum als das Sinnesorgan Gottes, dann legt er darin der idealistische Metaphysiker zu. In unserer Zeit ist der Idealismus in dem soeben dargelegten Sinn weitestgehend in Ungnade gefallen, zumindest im Westen. Hier ist der Realismus an der Tagesordnung und kommt wohl auch dem Geschmack der zeitgemäßig entgegen. So fußt auch die moderne Wissenschaft ganz überwiegend auf diese realistischen Doktrin, weil für sie es nicht der Geist ist, der uns die Welt erschließt, sondern in der Welt werden Erklärungen für den Geist gesucht. So ist uns die Vorstellung vertraut gemacht worden, das Universum habe in einem Big Bang physischer Energie seinen Anfang gefunden, die sich gewaltig vom Zustand uranfänglicher Singularität ausgehende, ausbereitete und damit Raum und Zeit schuf. Dann, um es kurz zu machen, erst viel später, nachdem in den Raum hinausgewirbelten Sternenstaub sich in der Gravitationsbahn eines Sterns verfangen und verdichtete hatte, bildet sich in diesen Wirbeln
allmählichen Planetesimal, welche sich schließlich zu Planeten formen. Viele Revolutionen später, jedenfalls auf bestimmte Planeten, wie etwa die, der Erde, wahrscheinlich in frühen Meeren, seien früheste Archaeen und daraus anderen mikrobiellen Lebensformen entstanden. Nochmals Äonen brach die Evolution auf dem Wege natürlicher Selektion komplexerer multizellulärer Organismen hervor, die sogar mit einem primitiven Bewusstsein ausgestattet waren und sei es nur um ihre Nische, ihr Leben zu sichern. Schließlich sei das menschliche Bewusstsein aufgetaucht als sehr spätes Produkt, kaum eine Million Jahre alt. Und, so denken sich die gegenwärtige Wissenschaft, und dies soll nun die Voraussetzung des Ganzen sein? Nein. Aus toter Materie ist alles geworden, am Ende selbst unser Bewusstsein. Um an eine andere Spielart eines solchen Realismus zu erinnern, so meinte ich ja Marx, den Idealismus Hegels von Kopf auf die Füße zu müssen, mit der These, nicht das Bewusstsein schafft die Welt, sondern die weltlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmten das Bewusstsein. Das ist die berühmte Theorie von Basis und Überbau. So galt für Marx die Religion als das Opium des Volkes. Und wer die Religion kritisieren wolle, müsse in Wahrheit die Verhältnis, die die Religion nötig macht, nenne
kritisieren. Okay. Wenn die Religion kritisieren will, muss die Verhältnisse kritisieren, die die Religion nötig machen. Das ist so ein typischer Fall von Realismus. Ja? Okay?
Ja. Befreiung verlangt die soziale Revolution. Nirvana hingegen wird als Escapismus denunziert. Sowas nenne ich Sozialrealismus. Der ist selbstverständlich außerstande, für eine spirituelle Haltung auch nur das geringste Verständnis aufzubringen. Das eine Spiritualität, auf die ich im Folgenden zu sprechen kommen werde, die gesellschaftliche Verhältnisse ihrerseits keineswegs ignoriert, werden wir sehen. Aber damit griffe ich bereits vor. Die Opposition zwischen Realismus und Idealismus, wie ich sie bisher in groben Zügen vorgestellt habe, scheint zunächst unversöhnlich. Wer dem modernen Realismus so neigt, wird dem Kopf schütteln, wenn er von dieser verrückten indischen Geschichte hört oder jene lebenswertenden Philosophien, Erzählungen und mystische Sprüche. Andererseits, wer da meint, er sei über die, alle Wissenschaft erhaben und nun glaubt, eine spirituelle Erfahrung genüge und die gesamte Welt liege ihm nun vor Augen, ist hoffnungslos naiv.
Das heißt auch California.
Was nun?
What about the rest of the world?
Kommen wir zu unserem ersten idealistischen indischen Leitmotiv. In Indien sagt man, dass wenn auf einem Lotus sitzende der große Schöpfergott Brahma seine Augen öffnet, entsteht das Universum. Wenn Brahma die Augen schließt, erlischt das Universum. Das ist also indischer Idealismus in Kurzform. Tatsächlich wird im späteren Mahayana-Buddhismus der gleiche Gedanke oder das gleiche Bild Buddha zugeschrieben. Buddha öffnet seine Augen, das Universum entsteht. Buddha schließt die Augen, das Universum vergeht. Soweit kann ich dieses Leitmotiv benutzen, um beiden indischen frühen Philosophien mit dem Idealismus zu verknüpfen. Als zweites Leitmotiv. Indien kennt die Hoffnung auf spirituelle Erleuchtung, genannt Moksha oder Befreiung. Deren Ziel, Erleuchtung als einen Zustand idealen Bewusstseins gilt. Dieses in der Erleuchtung gewonnene Bewusstsein verhält sich zum gewöhnlichen Tagesbewusstsein wie das Wachsein zum Träumen. Und da Buddha von sich sagt, diese Loslösung in der Wanne erreicht zu haben, scheint auch er zu einer idealistischen Philosophie erwacht zu sein. Und tatsächlich bedeutet das Wort Buddha auch der Erwachte. Um das klarzustellen, habe ich die Aufmerksamkeit auf zwei Aussagen des indischen Idealismus gelenkt, die im Folgenden näher analysiert werden. Der erste sagt, dass alles Sein im Bewusstsein ruht und ein Objekt des Bewusstseins ist. Die zweite setzt das gewöhnliche Wachbewusstsein mit einem Traum gleich und verheißt ein radikales Erwachen, das die Wahrheit der Erscheinung der Welt in Frage stellt. Also, Idealismus und Yoga. Mir ist durchaus bewusst, dass bei der Erwähnung von Yoga die meisten an körperliche Verrenkungen denken werden.
Verrenkungen. Schwieriges Wort für Kanadier. Körperliche Verrenkungen. Sehr schön.
Getting all twisted up.
Tie your body in knots.
Yes.
Die eigentliche seriöse Yoga-Philosophie hat damit wenig zu tun.
Ja.
Sie kennt viele mythologische Erzählungen und Geschichten, die schillern von der Identität des absoluten Brahman, welches in zahlreichen unterschiedlichen Gottheiten erscheint. Mit unserem kläglichen, endlichen und eingeschränkten Dasein, Atman, zu bereiten Wissen. Aber Geschichte bleibt Geschichte. Die dahinterstehende monistische Philosophie ist jedoch viel konkreter zu verstehen. All unsere Handlungen, Karma und Bemühungen binden uns an diese Welt, die sich letzten Endes doch nur als Hamsterrad entpuppt, die es also zu überwinden gilt. Interessant daran ist, und das möchte ich feststellen, dass wir durch die behauptete Identität des Absoluten mit uns selbst zwar zunächst und zumeist wie Schlafwandler durch diese Welt laufen. Die Hoffnung aber darin besteht, dass wir uns durch die Einsicht in diese Identität unserer schöpferischen Kraft gewahr werden, die auch unsere Lebens- und Alltagswelt hervorbringt. Das ist der Yoga-Idealismus. Ich denke jedoch, dass sich durch einen genaueren Blick diese seltsamen idealistischen Implikationen vermeiden und gleichzeitig das Juwel, das Wertvollste dieser Idee der indischen Tradition bewahren lassen. Davor schlage ich vor, nun einen behutsamen Blick auf eine ebenso kurz wie zentrale Upanishad zu werfen, die Mandukya. Das ist,
Seite 7. Das ist auf dem Handout.
Ja.
Können wir nachher
ja. Also ja. Muss nicht mitgelesen werden.
Nicht jetzt aber lesen, nachher ja, kommt
ja.
Das.
Ja. Okay. Eine wahrliche meisterhafte Synthese vieler früher Upanishaden-Texte und dank der berühmten überlieferten Kommentar gleichsam der Locus Classicus des zweiten Leitmotivs. Meine These lautet, wenn wir die Mandukya mit aller Sorgfalt bedenken, dann wird die Notwendigkeit einer idealistischen Festlegung obsolet und wir haben einen Schlüssel in der Hand, um die idealistische Drehung umzukehren, die wir bis hierhin entwickelt haben. Zuvor möchte ich mich jedoch kurz dem buddhistischen Idealismus zuwenden. Buddha und der Idealismus. Ich erwähnte bereits, dass die gesamte indische Tradition von der Hoffnung auf Erleuchtung getragen wurde und wird. Bekanntermaßen erlangt Buddha diese Erleuchtung und lehrte danach, dass diese Welt eine Illusion ist. Das lässt ihn wie einen Idealisten erscheinen. Das scheint sich besonders schön in der folgenden Geschichte zu zeigen, aus dem Handel. Ein junger Gott mit Namen Rohitasa nähert sich dem Erwachten, um ihm eine Frage zu stellen. Da Buddha sowohl Götter als auch Menschen unterwies, suchten sie ihn häufig auf und befragten ihn zum Weg zur Erleuchtung. The gods aren't enlightened even. In diesem Fall fragt Rohitasa ihn, ob es möglich sei, das Ende der Welt durch Reisen, also durch Gehen, zu erreichen. Und er hat dabei ein ganz bestimmtes Interesse. Er fragte, ist es möglich, ehrwürdiger Herr, durch Reisen das Ende der Welt zu erkennen oder zu sehen oder zu erreichen, wo man nicht geboren ist, nicht altert, nicht stirbt, nicht vergeht und nicht wiedergeboren wird? Buddhas Antwort darauf ist erstaunlich klein. Was das Ende der Welt betrifft, mein Freund, wo man nicht geboren wird, nicht altert, nicht stirbt, nicht vergeht, nicht wiedergeboren wird, ich sage, dass man durch Reisen weder erkennen, sehen noch erreichen kann. Buddhas Antwort darauf ist erstaunlich. Mit dieser Antwort zufrieden, erzählt Rohitasa anschließend, dass er in einem früheren Leben, nachdem er sehr hart trainiert hat, tatsächlich daran ging, das Ende der Welt zu erreichen, indem er ging. Leider, wie er erzählt, bin ich auf dem Weg dorthin gestorben, ohne das Ende der Welt erreichen zu haben. Das ist schon... Erstaunlicherweise erweitert daraufhin Buddha. Ich sage dir jedoch, mein Freund, ohne das Ende der Welt erreicht zu haben, gibt es kein Ende des Leidens. An das Ende der Welt gelangst du aber nur in diesem Wahrnehmung und Geist ausgestatteten Kadaver. In ihm liegt der Ursprung und das Ende der Welt beschlossen. Das scheint den Fall abzuschließen. Buddha war ein Idealist. Jedoch, der scheint kein Trüger.
Der Schein kann trügen.
Ja. Darum lassen Sie mich jetzt noch auf den Realismus des Buddha eingehen, bevor ich mich anschließend der Mandukya Upanishad zuwende. Buddhas Realismus. Die Rohitasa Sutta, die wir soeben gehört haben, so schön sie auch mehr sein mag, stellt nämlich eine Ausnahme dar, weil Buddha sich in den allermeisten Fällen jeglicher metaphysischen Spekulation enthält und sogar ein Gespräch überliefert ist, in dem er sich ausdrücklich weigert, die Frage nach dem Endlichen oder Unendlichen der Welt zu beantworten. Diese nicht nur zurückhaltende, sondern sogar entscheidende, ablehnende Haltung gegenüber Theorien vom Kosmos, von der Entstehung der Materie und so weiter, haben für ihn den Charakter einer Ablenkung von dem Weg zur Erleuchtung. Tatsächlich, es wird Ihnen aufgefallen sein, wechselt er in seiner Antwort auf Rohitasa elegant das Thema. In einem Kommentar zu dieser Sutta finden wir die Anmerkung, Rohitasas Frage nach dem Ende der Welt bezog sich auf die Sternenwelt. Der Erleuchtete aber antwortet ihm in Bezug auf die mentale Welt. Mit mentaler Welt ist hier nichts anderes gemeint als der Geistkörper, also Manas Rupa, Mind-Body. Bestehend aus den sechs Sinnen. Sechs weil der Geist meint, in dieser Lehre als ein zusätzlicher Sinn zu den uns bekannten Funken verstanden wird. Da er gewissermaßen das Organ für Gedanken und Gefühle ist, die aber ebenfalls körperliche Bedingungen unterliegen. Die Wechselwirkung zwischen dem Geist oder Mind und dem Körper wird also als eine nicht-dualistische gedacht. Weg mit Descartes. In Übereinstimmung.
Da gab es bei einigen ein Aha.
Ja.
Ja, schön. Okay.
Wenn er hier ist, macht er gerne. In Übereinstimmung mit seiner Hauptlehre von den vieren edlen Wahrheiten beschränkte Buddha sich auf das Verhältnis von Geist und Körper. Er sagt, ich mache diese vier Wahrheiten nicht an äußere Dinge wie Gras und Holz fest, sondern an genau diesem Körper, der aus den vier Urelementen besteht. Zur weiteren Verdeutlichung, die vier Urelemente sind Erde, Luft, Feuer und Wasser. Dies aber ist nicht als Theorie der äußeren Materie gemeint. Denn in der meditativen Praxis entstehen diese vier Urelemente nur als körperliche Empfindungen, stets sich verändern, constantly changing. Nur als körperliche Empfindungen von Gewicht, Erde, Bewegung, Luft, Temperatur, Feuer und Kohäsion, Wasser.
Kohäsion. Zusammenhalt.
Diese körperlichen Empfindungen und unsere mentale Reaktionen darauf sind für die Erleuchtung von großer Bedeutung. Sie entstehen als Reaktion auf unsere unmittelbare Bewertung einer Situation, in der wir uns befinden. Angenehme Empfindungen in uns wohltuenden Situationen, unangenehme in uns abträglichen Situationen. Unserer geistigen Gewöhnlichkeit nach wollen wir die angenehmen Empfindungen vermehren und uns von unangenehmen hingegen abwenden.
Das kann eben falsch verstanden sein. Ganz kurz. Das konnte man hören, erträglichen. Also die unangenehmen Empfindungen bei unangenehmen Erlebnissen. Ja? Und dann das Wort abträglich, das haben die alle verstanden. Mhm. Und so abweisende Empfindungen bei abträglichen oder bei widrigen, in widrigen Verhältnissen. Der Körper reagiert entsprechend. Darum geht es. Geht es weiter. Ja? Weil das Wort abträglich, konnte es auch erträglich gehört haben. So,
okay. Ja. Unsere geistigen diese Gewohnheit zu durchbrechen und zu lernen, diese Reaktionen zu kontrollieren, indem man sich den Empfindungen bewusst wird, beschreibt genau die Herausforderung der Meditation. Buddhistische Meditation beinhaltet die Kultivierung der Nicht-Reaktion oder des Gleichmuts in Bezug auf körperliche Empfindungen. So und nicht anders beendet man die Welt. Worauf es Buddha ankommt, ist also ein Verständnis dieses Zusammenhangs zwischen körperlichen Empfindungen und unmittelbarer Reaktion, durch welche Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten, Körper und Geist miteinander verbunden sind. Darüber möchte er aufklären. Spekulationen über das Wesen des Universums, über Zeit und Raum, leisten sich keinen Beitrag dazu. Übrigens, das nur als Hinweis, ließen sich viele der hier nur angedeuteten Verhältnisse von Körper und Geist ohne weiteres in korrektes neurophysiologische Vokabular übertragen. Ich denke hier zum Beispiel an die Interaktion in neuronalen Systemen. Daraus schließe ich, dass es eine kulturelle Veruntreuung.
Veruntreuung.
I love that word.
Veruntreuung.
Hat sie dir eingebracht? Veruntreuung.
Ja, aber er wollte es auch drin haben. Aber es ist schön, oder? Kulturelle Veruntreuung.
Also.
War sein Gedanke.
Daraus schließe ich, dass es eine kulturelle Veruntreuung gleichkommt, diese Lehren aus ihrem Kontext herauszureißen und sie zwingen, Fragen der westlichen Metaphysik zu beantworten, so sehr uns diese Frage auch am Herz liegen mögen. Die Lehren Buddhas handeln von Bewusstsein, nicht vom Universum, was ihn nicht zu einem Idealisten in Bezug auf das Universum macht. Woraus es ihm ankommt ist, kurz gesagt, eine Lehre von der Welt, wie wir sie erfahren. Eine Lehre der Erfahrung und des Bewusstseins. Anzunehmen, dass die Lehre, die Buddha Rohitase mitteilt, bedeutet, der Urknall fand in deinem Geist statt, wäre ein wirklich grobes und sträfliches Missverständnis. Also, letzter Punkt. Bewusstsein. Bewusstsein und Selbst in der Mandukya Upanishad. Lassen Sie mich das Gesagte nochmals kurz zusammenfassen, bevor ich zu meinem letzten Teil komme. Wir haben gesehen, dass sich in der indischen Tradition in Gestalt der Yoga-Philosophie durchaus ein radikaler Idealismus aufweisen ließ, der dem in unserer abländischen Tradition vergleichbar ist. Weiterhin sahen wir, wenn auch die Lehren Buddhas einen ähnlichen Idealismus näherzulegen scheinen, diese Stereotypzuordnung gleichwohl irreführend ist, da er in Wahrheit jenseits dieses Streites zwischen Idealismus und Realismus steht und solche Frage sogar für hinderlich hielt. Mein letzter Gedanke möchte ich gerne anhand des berühmten, was muss man sagen, berichtigen, umentwickelt. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen dieses Chantwort schon einmal gehört hat. Weniger bekannt dürfte sein, dass sich damit unzählige Bedeutungen verbinden, so dass man sagen könnte, dass Om ist wie ein Brennpunkt, in dem sich die unterschiedlichsten Zugänge und Auslegungen kristallisieren. Ich würde mich aber auf die darin entfaltete Bewusstseinstheorie beschränken. Der diesem Om zugrunde liegende Text ist die Mandukya Upanishad, der Ihnen also sowohl in englischer als auch in deutscher Übersetzung vorliegen muss. Also, das Om hat die Bedeutung von selbst und wird in dieser Upanishad in vier Elemente
aufgegliedert.
Die vier Bewusstseinszustände entsprechen. So, A, das Alltagsbewusstsein, U, das Traumsbewusstsein, M, der Tiefschlaf und Stille, die Meditation. Es mag zunächst kurios erscheinen, dass hier offensichtlich sowohl dem Traum als auch dem Tiefschlaf ein Bewusstsein zugesprochen wird. Wir würden eher von Unbewusstseinszuständen sprechen, nicht wahr? Nun sehen wir, was es damit auf sich hat. Diese vier Bewusstseinszustände im Alltag, im Traum, im Tiefschlaf und in der Meditation bilden eine Art Hierarchie, aber anders als wir zunächst annehmen würden. Denn das Ziel, das Erwachen aus der Welt des Samsara, wird laut dieser Lehre nur durch eine radikale Aufhebung aller kognitiven Tätigkeiten erreicht. Entgegen unserer Intuition will also das Alltagsbewusstsein als eine unvollkommene Art des Bewusstseins angesehen als der Tiefschlaf. der insofern als die Vorstufe zur Klarheit des erwachten meditativen Bewusstseins angesehen wird. Erinnern wir uns an dieser Stelle an das zweite Leitmotiv. Unser Wachbewusstsein ist nichts als ein Traum, aus dem es zu erwachen gilt. Genau dieser Gedanke kehrt hier wieder und der Idee, dass unser Selbst oder auch Ego gleichermaßen unsere Traumwelt wie unsere Alltagswelt erschafft. Was für unsere Träume gilt, nämlich dass unser Selbst zugleich Schöpfer und Protagonist ist, gilt ebenso für unser Alltagsbewusstsein. Und in beiden Fällen, so die Annahme, sind wir uns unserer eigenen schöpferischen Kraft nicht bewusst. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist der Luzid-Traum. Tatsächlich befürworten die Upanishaden eine Art Traum-Yoga, das dazu befähigen soll, Luzid-Träume vollständig zu kontrollieren. Darüber hinaus wird eine Art lucides Erwachen angestrebt. Genau das ist die Erleuchtung. Ein lucides Erwachen ist jedoch keineswegs idealistisch. Aber das können wir uns für die anschließende Diskussion aufheben. Mein Anliegen ist es nun, diese Bewusstseinstheorie weder als bloß metaphysischen Spekulationen über die Beschaffenheit des Universums noch als rein persönliche Methode auf dem Weg zur Erleuchtung zu verstehen. Die eigentliche Pointe für uns heute liegt meiner Meinung nach ganz woanders. Gewissermaßen zwischen dem Absoluten und dem Subjektiven. Nämlich in der Bedeutung dieser Lehren für das menschliche Miteinander. Denn obwohl wir schwerlich sagen können, dass ein Einzelner durch eine Veränderung seines Bewusstseins so objektive Realitäten wie zum Beispiel Geld oder, um in indischen Gefilden zu bleiben, das Kastensystem zum Verschwinden bringen kann, so sind diese doch Erzeugnisse des kollektiven Bewusstseins. Diese Realitäten existieren, weil wir sie mit unserem Denken hervorgebracht haben und nicht, weil sie irgendeiner metaphysischen Logik folgen. Um es mit einem modernen Wort zu sagen, jede soziale Ordnung und Institution ist contingent. Auch Samsara, auch der Kastism. Sobald wir aufhörten, an den Wort des Yoro zu glauben, würden er sofort wertlos werden. Sobald das Kastensystem seine Überzeugungskraft einbüßt, wird es zusammenbrechen. Samsara, im Bild gesprochen, das große Hamsterrad, sollte nicht als nebulose spirituelle Vokabel abgetan werden. Und über die Bedingungen und die Wirkungskraft unserer Bewusstsein zu sprechen, sollte auch keineswegs nur im Interesse von Spirituellen sein, sondern in unser aller Interesse. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you.